Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform, 16 Uhr, Radio Free FM. Wie immer, ein Montag, Montag bis Donnerstag. Hier die Plattform auf der 102,6 hier bei Radio Free FM. Mein Name ist Michael Trost und heute ist das Thema die Hochschule Neu-Ulm. Denn die Hochschule Neu-Ulm, ja, es gibt ja immer wieder hier spannende neue Themen zu berichten. Aber jetzt hat sie Jubiläum, 30 Jahre existiert die Hochschule Neu-Ulm. Ein Grund, das heute hier in der Plattform ein bisschen näher zu beleuchten, zu sprechen mit jemandem, der bei der Hochschule Neu-Ulm, auch ich sage mal, unser Kontakt, unser Ansprechpartner in Sachen Radio ist, sogar, glaube ich, Mitglied ist, und das ist Professor Dr. Philipp Brune. Herr Brune, hallo, schönen guten Tag und willkommen bei uns, nicht im Studio, aber online heute.
Hallo, herzlichen Dank. Freut mich sehr, wieder dabei zu sein. Und ich bin gespannt auf die Sendung und auf die Themen, die wir ansprechen werden.
Ja.
Aber erstmal herzlich willkommen auch an alle Hörerinnen und Hörer.
Schön, dass es geklappt hat und wir heute miteinander wieder eine Stunde verbringen können. Wir haben ja schon des häufigeren Sendungen zu den verschiedensten Themen hier aus dem HNU-Umfeld gemacht. Sie kennen das Prozedere schon, will ich sagen, wenn man eine Sendung startet. Wir machen immer kurz Vorstellrunde. Herr Brunen, das machen wir dann heute auch wieder so. Ich würde vorschlagen, erzählen Sie doch ganz kurz ein bisschen was zu sich, dass die Hörer auch wissen, was macht der Herr Brunen an der HNU, und Sie wissen schon, same procedure wie jedes der früheren Sendung wieder.
Ja, gerne. Philipp Brune ist mein Name. Ich bin seit 2008 Professor an der HNU, also jetzt schon 16 Jahre und damit sogar ein bisschen länger als die Hälfte der sozusagen des Alters der Hochschule. Also ich bin jetzt schon eine ganze Weile an der HNU tätig und konnte auch daher schon, sage ich mal, noch einen ganz nennenswerten Teil der HNU-Geschichte miterleben. Ich bin seit 2008 bis 2022 Professor für Business Information Systems Engineering gewesen und bin seit 2022 jetzt Forschungsprofessor für künstliche Intelligenz. Mhm. Habe mich also selber sozusagen weiterentwickelt, natürlich immer mit dem, also immer noch vor dem Hintergrund der Softwareentwicklung, also KI. Ist für mich natürlich ein Thema, dem ich mich eher von der Softwareseite her nähere. Und nichtsdestotrotz bin ich jetzt eben als Forschungsprofessor auch für das Technologietransferzentrum in Günzburg zuständig, das ja jetzt auch schon seit 2020 existiert und das, seitdem ich dabei bin als Forschungsprofessor seit 2022, das ich dann eben mitbetreue. Das ist so ein bisschen mein Hintergrund. Und ich habe in sehr vielen Studiengängen schon unterrichtet. Wie gesagt, mein eigener persönlicher Hintergrund ist eigentlich aus der Unternehmensanwendungs-IT, Softwareentwicklung und IT-Management. Und ich habe aber eine große Affinität auch zu quantitativen Methoden oder zu Mathematik und Statistik und in dem Sinn auch zur künstlichen Intelligenz.
Ist es häufig so, dass dann auch innerhalb der Fakultäten die Professoren mal einfach eine andere Aufgabe bekommen? Oder also gibt es da auch immer einen Wechsel oder macht das sonst üblicherweise jeder quasi dann auf eine sehr, sehr lange Zeit immer die gleiche Fachrichtung, die gleiche Fakultät, die gleichen Dinge? Oder ist es üblich, dass man auch mal ein bisschen wechselt? Wie ist das so vom Leben eines Professors an der HNU?
Das ist, glaube ich, nicht nur an der HNU, das gilt, glaube ich, Hochschulen, für alle Hochschulen oder Universitäten. Also normal ist das nicht. In der Regel wird man berufen auf eine Stelle. Und natürlich das, was sich über die Jahre hinweg dann sicherlich immer ändert, sind Vorlesungen, die man hält. Studiengänge verändern sich ja auch. Manchmal kommen neue Studiengänge dazu, damit neue Vorlesungen, andere fallen weg. Mhm. Also die Vorlesungen, die verändern sich sicherlich über die Zeit, eigentlich bei jedem. Aber die sozusagen das Aufgabengebiet oder die eigentliche sozusagen Denomination, also die Benennung oder die Aufgabe der Professur, die verändert sich ja erstmal nicht. Okay. Also wenn man wird berufen für ein Lehrgebiet und das bleibt dann auch so, dass Professoren dann auf eine andere Professur innerhalb des Hauses wechseln, kommt sicherlich vor, ist aber eigentlich eher selten. Ja, also wenn überhaupt, dann in der Regel eher vielleicht durch einen Wechsel zwischen Hochschulen. Das ist bei mir schon eher die Ausnahme.
Okay. Da können wir nachher auch gerne noch ein bisschen drüber sprechen, einfach wie so auch das Leben an HNU als Professor abläuft und was eben vielleicht auch so die Highlights sind und bei Ihnen auch waren in den letzten ungefähr 20 Jahren, die Sie schon dabei sind. Aber gucken wir erstmal, würde ich sagen, dann ein bisschen auf die Hochschule Ulm. 30 Jahre, das heißt, die wurde Anfang 1994 oder genau im Mai 1994 gegründet. Also wann genau war dann der Gründung, zur Grundsteinlegung oder die Gründung? Was ist da das Datum?
Nee, das Datum weiß ich nicht, aber es ist tatsächlich entstanden damals aus der aus einer Ausgründung der Hochschule Kempten.
Ja.
Also es wurde eigentlich gegründet zunächst einmal als Zweigstelle der Hochschule Kempten mit der sozusagen Lehrgebiet Betriebswirtschaftslehre, Business. Und das hat sich dann irgendwann wurde es dann sozusagen abgekoppelt, wurde eigenständig, auch aufgrund des Engagements von regionalen Politikern. Die damalige Oberbürgermeisterin ist da sicherlich zu nennen, Frau Merz, und auch der frühere Finanzminister Theo Weigel, die sich damals auch stark gemacht haben dafür, dass man eben eine eigenständige Hochschule bekommt, eben eine volle Hochschule sozusagen. Mhm. Und das das waren so die Gründungszeiten. Und dann gab es eben am Anfang nur die Fakultät oder auch nur den Studiengang Betriebswirtschaftslehre mit einem starken Blick auch auf Marketing. Das ist sicherlich so ein bisschen geblieben bis heute, diese Marketing-Sicht oder dass die Hochschule eben auch für Marketing-Themen wahrgenommen wird, ist, glaube ich, immer noch so. Aber dann relativ schnell gab es dann auch die ersten, erstmal einen Schwerpunkt und dann auch einen eigenen Studiengang Informationsmanagement, der ja dann irgendwann auch zur Fakultät Informationsmanagement geführt hat. Also wurde die sozusagen eine zweite Fakultät eröffnet und ein Teil der Kollegen sind dahin gewechselt. Und als ich begonnen habe, gut, das ist natürlich schon einige Jahre später gewesen, da gab es eben schon zwei Fakultäten. Heute sind es ja drei, aber damals gab es schon diese beiden Fakultäten, Informationsmanagement und Betriebswirtschaft, auch wenn tatsächlich die Fakultät Informationsmanagement damals noch vergleichsweise klein war.
Oh ja. Sie sagten, es ist also eigentlich ein Abkömmling, wenn man so will, der Hochschule in Kempten. Wer definiert dann, wo überall so eine Hochschule zu errichten ist? Ist es tatsächlich dann die Politik oder ist es dann ein Wissenschaftsminister oder wer legt dann eigentlich sowas fest?
Also letztendlich ist das Wissenschaftsministerium.
Ja.
Also je nachdem, manchmal sind es ja Kultus- und Wissenschaftsministerien, manchmal sind sie getrennt, das ändert sich immer wieder, je nach Ressortzuschnitt oder Koalition und so weiter. Ist auch nicht in allen Bundesländern gleich, aber letztendlich ist das für die Hochschulen zuständige Ministerium, also in der Regel das Wissenschaftsministerium, entscheidet das letztendlich, aber natürlich tun die das auch nicht im luftleeren Raum, sondern da spielen natürlich viele, Hintergrundgespräche und Arbeit, Lobbyismus wird man negativ sagen, aber also Engagement auch eben von Regionen, von Regionalpolitikern, von übergeordneten Planungen und so weiter eine Rolle. Es ist nicht so, dass der Wissenschaftsminister sagt, hier eine Hochschule, sondern es ist sicherlich ein Diskussions- und langfristiger Prozess, aber in letzter Konsequenz entscheidet es natürlich dann das Wissenschaftsministerium. Mhm.
Und geht das dann auch ein klein bisschen nach Standort, dass man zum Beispiel feststellt, hier in Neu-Ulm, Ulm-Neu-Ulm, gibt es in Bezug auf Technik, in Bezug auf BWL besonderen Bedarf oder nach welchem, welche Kriterien gibt es überhaupt, dass man entscheidet, eine Hochschule zu errichten? Gibt es da irgendwie was, dass man sagt, die besonders sagen wir mal, in der Wirtschaft relevante Region mit vielen Unternehmen, die jetzt genau diese Qualifikation ja mehr dürfen oder
gibt's also ich glaube, Hochschulstandorte sind immer auch Struktur oder Standortpolitik.
Ja.
Also eine Hochschule wird natürlich nach verschiedenen Gesichtspunkten irgendwohin gesetzt oder wurde, ist ja nicht erst seit gestern so, sondern schon seit 19. Jahrhundert letzten Endes bei den ganz alten Universitäten auf jeden Fall oder noch älter. Also letzten Endes war es natürlich immer eine Frage, wo man sagt, okay, wir haben ja eine Region, die hat bestimmte Wirtschaftskraft oder vielleicht auch soll entwickelt werden im Sinne einer Förderung oder einer Unterstützung für neue Ansiedlung von Industrie oder etc. Das ist ja insbesondere jetzt zum Beispiel im Osten Bayerns so ein bisschen oft der Gedanke, dass man eben also in strukturschwachen Regionen dann auch Hochschulen macht, um hier die Attraktivität zu steigern. Also das sind sicherlich verschiedene Parameter, die dann darauf Einfluss nehmen. Also Bevölkerungsdichte, Anzahl potenzieller Studenten, ist da schon eine Hochschule in der Nähe? Und dann ist es natürlich nicht nur eine Frage Hochschule ja oder nein, sondern auch welche Art von Hochschule, welche Themen sollen dort unterrichtet werden. Hochschulen haben ja auch in der Regel immer ein bisschen einen eigenen Schwerpunkt. Also in Neu-Ulm war von Anfang an klar, dass man gesagt hat, hier soll eine betriebswirtschaftlich orientierte Hochschule hin, weil ja Ulm schon eine technische hat.
Das war nämlich eine Grundfrage.
Sinn machen würde, dann nochmal eine komplette technische Hochschule.
Genau. Ich hatte ja kürzlich ja auch Gäste von der Technischen Hochschule oder von der ehemaligen Fachhochschule hier oder Ingenieurschule in Ulm, und dann war ja da unter anderem auch Thema, dass die schon 1960 gegründet wurde, also schon Bestand hatte, aber eine sehr starke oder eigentlich ausschließliche Orientierung in Richtung der Technik. Insofern auch meine Frage, das heißt, wenn man dann erkennt, hier gibt es in Ulm schon einen großen Standort mit der Möglichkeit, eben technischen Ausbildung zu machen, dass man sagt, okay, dann in Neu und macht es Sinn, eine mehr betriebswirtschaftlich orientierte Hochschule. Übrigens, sie koordinieren ja auch mit denen zum Beispiel im Bereich Wirtschaftsingenieurswesen. Das heißt, dass man sich dann auch da abspricht, abstimmt und jetzt nicht eine Hochschule aufbaut, um zum Beispiel den anderen Hochschulen dann irgendwie in Konkurrenz zu treten und dann die Studenten abzuwerben. Dem ist da nicht so.
Also das war zumindest am Anfang so. Das war sicherlich ein Gründungsprinzip. Und wie Sie sagen, es gibt ja die Kooperationsstudiengänge auch. Also man hat die Hochschule in Neu-Ulm schon von Anfang an sozusagen an diese Kooperation auch gedacht. Oder vielleicht nicht gleich von Anfang an, aber relativ früh eben auch in diese Studiengänge Wirtschaftsingenieurwesen aufgebaut, wo eben von vornherein dann quasi gemeinsam mit Ulm gemacht worden sind und ja immer noch gemacht werden. Also das war schon mit ein bisschen mit der Idee, hier sozusagen eine Ergänzung zu schaffen und nicht eine komplette sozusagen eine Konkurrenz oder eine, ja, sagen das Gleiche nochmal. Von daher, ich denke, das ist ja auch gelungen in dem Sinne, dass wir ja schon ein deutlich anderes Profil haben als jetzt die THU.
Ja, und man kennt sich aber und man tauscht sich trotzdem wahrscheinlich auch ein bisschen aus über die Fachbereichsgrenzen hinweg, oder?
Also mit Ulm auch, ja. Mhm. Das ist immer sehr unterschiedlich, abhängig von den handelnden Akteuren, aber grundsätzlich gibt es schon auch Zusammenarbeit. Mittlerweile ist es auch nicht mehr ganz so intensiv mit der Kooperation, sondern es gibt jetzt tatsächlich vielleicht auch schon Themenfelder, wo wir vielleicht nicht direkt, aber zumindest, wo es zumindest Ähnlichkeiten auch gibt. Auch wenn wir natürlich immer mit ein bisschen anderen Ausrichtung daran gehen, ein bisschen anderen Prinzipien und so, aber wir kommen natürlich immer vom Business, Ulm kommt immer von der Technik, aber wir machen natürlich mittlerweile auch ein bisschen Technik und die THU macht tatsächlich auch ein bisschen Business inzwischen.
Ja, Hintergrund meiner Frage ist auch ein bisschen, ich weiß, es gibt ja bei Ihnen auch die Richtung Automotive, diese verschiedenen Schienen, das müssen wir gleich nach der Pause mal ein bisschen näher erläutern, was bei Ihnen im Angebot ist, aber zum Beispiel Automotive hat ja auch wieder ein bisschen den technischen Anklang und umgekehrt in Ulm gibt es ja auch sehr viele Leute, die sich in Richtung Automotive, hatte ich gerade im Studio kürzlich dann auch Entwicklungs- oder einfach ingenieursmäßig bewegen und unter anderem ja auch Projekte wie Einstein Motorsport, die nicht bei mir waren, ist ja sehr stark autolastiges Projekt, studentisches. Und insofern, also da bei Automotive sehe ich oder würde ich vermuten, dass da schon gewisse auch Überschneidungen wahrscheinlich geben wird. Ja. Okay, also auf jeden Fall Ausgründung der Hochschule Kempten. Die Hochschule Kempten ist aber noch einen Schwung größer oder wie ist das von der Dimension? Wenn wir jetzt mal einfach über Bayern gucken, die Bildungslandschaft und die Hochschulen in Bayern.
Genau, also es gab in Bayern immer mehrere Wellen, wo Hochschulen gegründet worden sind. Immer sagen wir waren mit in der letzten Welle, das ist glaube ich Neu-Ulm und Aschaffenburg gewesen, die so zu der letzten Welle gehören. Also grundsätzlich waren wir natürlich am Anfang ein kleiner Teil, so ein klein. Mittlerweile sind wir aber gar nicht mehr, also wahrscheinlich fast genauso groß wie Kempten. Also wir haben ja knapp 4.000 Studierende inzwischen oder um die 4.000 Studierenden und Kempten hatten meines Wissens auch nur 4.500 oder so. Also mittlerweile ist der Unterschied nicht mehr so groß, aber am Anfang war es natürlich schon groß. Kempten ist ja auch viel älter und ist natürlich auch vom Kern her auch eine Ingenieurhochschule, also auch technisch, so wie Ulm. Mhm.
Aber man ist mit Kempten noch verknüpft, wenn ich das richtig weiß. Ne?
Ja, wir sind mit Kempten und auch mit der Hochschule Augsburg in mehreren Bereichen verknüpft. Also informell sowieso jetzt im Bereich, dass man sich hilft bei Berufungsverfahren oder so, aber also ich hatte selber tatsächlich auch eine Zeit lang meinen Lehrauftrag in Kempten und andere Kollegen auch. Also da hilft man sich natürlich, aber das ist natürlich jetzt eher so auf einer individuellen Basis. Aber darüber hinaus, also formal gibt es zum Beispiel, es gibt das Technologienetzwerk Bayerisch Schwaben, wo die drei Hochschulen als als Partner im Forschungsbereich sozusagen agieren. Es gibt einen hochschulübergreifenden Studiengang, Systems Engineering. Das ist ein berufsbegleitender Studiengang, der überwiegend online, aber eben auch an so Außenstellen quasi, also in so extramuralen Lernorten unterrichtet wird, der auch gemeinsam verantwortet wird. Es gibt das Föhlin-Schloss in Illertissen, das den drei Hochschulen ja sozusagen zusammengehört, auch wenn wir es als Neu-Ulm quasi administrativ betreuen, weil wir am nächsten dran sind. Aber als Standort ist das ja zum Beispiel auch etwas, was die drei Hochschulen gemeinsam betreiben. Ja.
Okay, Radio Free FM heute Nachmittag. Mit Dr. Philipp Brune als meinen online zugeschalteten Gast sprechen wir über die Hochschule Neu-Ulm aus Anlass des 30-jährigen Jubiläums der Hochschule Neu-Ulm. Das heißt, sie wurde im Jahr 1994 gegründet. Und wir haben schon gelernt, sie hat im Prinzip ja ihre Wurzeln oder wie soll man sagen, Parents sozusagen in der Hochschule Kempten. Und da waren wir gerade dabei, auch so ein bisschen über die Anzahl oder die Zahlen und die Hochschulen zu sprechen. Haben wir das schon gesagt, Herr Brune, wie viele Hochschulen insgesamt sind es dann im Bayerischen, die so ja auf der Ebene BWL oder sagen wir in diesem Bereich Programm bieten?
Also BWL an sich als Studiengang gibt es, glaube ich, fast überall, aber es ist natürlich jetzt nicht, bei den meisten Hochschulen ist es nicht der sozusagen die Kern-DNA, würde ich sagen, sondern die meisten Hochschulen in Bayern dürften aus dem Engineering oder aus der technischen Hochschule oder technischen Hochschulen hervorgegangen sein. Einige haben ja inzwischen auch offiziell den Titel Technische Hochschule. Deggendorf, Regensburg, Ingolstadt, die ja sozusagen eher so in Aschaffenburg auch, also die sozusagen klassischerweise Engineering als Kern, also Maschinenbau, Elektrotechnik etc. als Kernfakultäten haben und fast alle haben natürlich auch irgendwie eine BWL-Fakultät oder auch BWL-Studiengänge oder Wirtschaftsingenieurwesen oder Ähnliches im Angebot, aber es ist halt nicht ihr sozusagen ihr, wie soll ich sagen, ihre Profil, ja, ihr Kernprofil. Okay. Ich glaube, eine Hochschule, die wirklich diese, sage ich mal, Business-Sicht als Kernprofil hat, da sind wir schon relativ einzigartig, weiß ich jetzt nicht, aber also relativ speziell. Also das, glaube ich, so ganz in der Art, wie wir das haben, gibt es das in Bayern, glaube ich, nicht nochmal.
Das war so ein bisschen, was ich herausarbeiten wollte. Wie ist denn das? Also die Studenten, die kommen dann von ganz Bayern oder auch von Baden-Württemberg. Also wie ist dann so für spezifisch das, was sie bieten, der Einzugsbereich? Also das ist nicht unter einen oder ganz vielen, sondern es hat schon jeder so ein bisschen sein Spezifika. Und dann, wie viele Menschen kommen denn oder sind denn aus welchen Bereichen sind überwiegend die Studenten? Gibt es da Information?
Gibt es allerdings nicht wirklich systematisch erhoben, aber natürlich Erfahrungswerte. Mhm. Also es gibt tatsächlich ist sozusagen für uns natürlich die Region, die erweiterte Region der Haupteinzugsbereich. Das gilt aber in der Form eigentlich für alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Universitäten haben ja tendenziell eine etwas überregionalere Strahlkraft, auch unterschiedlich, aber natürlich die großen Bekannten auf jeden Fall. Die Hochschulen sind tatsächlich tendenziell immer eher regional fokussiert. Das heißt, wir können so sagen, so ein Radius von 30, 40 Kilometern im Umkreis dürfte die Mehrheit unserer Studierenden herkommen. Aber es gibt natürlich Studiengänge, die es zum Beispiel eben uns auch besonders machen oder die es nicht überall gibt. Da haben wir auch tatsächlich einen bundesweiten Attraktivität. Oh ja. Also da haben wir durchaus Studierende auch von Norddeutschland mal dabei oder so. Natürlich nicht die Mehrheit, aber also man merkt schon, dass Studiengänge zum Beispiel Game Production Management oder auch Informationsmanagement oder Unternehmenskommunikation jetzt so in der Form jetzt nicht, sage ich mal, überall angeboten oder selten eigentlich eher angeboten werden oder wo es überhaupt selten oder wenige gibt, die ganz genauso sind. Da sieht man schon, dass das auch tatsächlich überregional attraktiv ist. Genauso im Masterbereich. Auch da haben wir natürlich sogar international dann Teilnehmer.
Also die Hochschule hat schon einen Namen, hat schon einen Ruf und hat seine Spezifika, die dann die Hochschulen in gewisser Weise auch ja einzigartig machen und insofern dann einfach schon auch eine Strahlkraft weit über die Ulmer Region und Neu-Ulmer Region hinaus haben. Dann würde ich sagen, gucken wir doch so mal ein klein bisschen, also angefangen hat, haben wir gesagt, 1994, zwei Bereiche, überwiegend BWL basierend. Gucken wir mal ein bisschen noch in die Geschichte insofern zurück. Ja. Räumlich, wo hat denn die HNU, also heute gibt es ja verschiedene neue Bauten, wo hat denn die HNU räumlich mal ursprünglich begonnen oder saß die denn?
Genau, also die HNU saß tatsächlich in der früheren US-amerikanischen High School in im Neu-Ulm im Vorfeld. die jetzt, da waren wir sehr lange, also auch zu meiner Zeit noch, also dort hat es begonnen, ja, in der Stolpenstraße. Das Gebäude wird jetzt ja heute von der Stadtbücherei genutzt, Neu-Ulm momentan als Interimsquartier, weil die ja Neubau bekommen. Aber da war eben früher die Hochschule Neu-Ulm drin. Mhm. Und ich bin jetzt, wie gesagt, von den 30 Jahren, 16 Jahre dabei und damit schon mehr als die Hälfte. Ja. Und ich habe schon nicht die gesamte Entwicklung, aber ich glaube in diesen 16 Jahren schon eine ziemlich große Veränderung, große Entwicklung eben auch selber miterleben dürfen. Als ich angefangen habe, war die Hochschule tatsächlich noch in der Stolpenstraße in diesem Gebäude. Wir hatten lediglich für unsere Fakultät IM damals im Edison Center in Wiley, was ja heute auch noch ist, haben wir Räume angemietet gehabt. Da war die Fakultät Informationsmanagement dann einquartiert. Das war aber sozusagen damals als Provisorium gedacht, ja, weil man dann einen gemeinsamen Neubau errichtet hat. 2008 wurde der eingeweiht. Also man sieht schon 98 bis 2008, eine ziemlich lange Zeit eigentlich, die man in der Stolpenstraße eben auch war. Und dort war eben die BWL und dann später auch BWL im Gesundheitswesen. Mhm. Gesundheitsfakultät gab es ja noch nicht, aber zumindest die Themen. Ja. Und wie gesagt, gestartet ist die Hochschule mit einer Fakultät, dann relativ bald die Informationsmanagement als kleine zweite Fakultät, die dann im Edison Center war. Man hatte also immer so diese zwei Standorte dann. Und das war auch noch so, als ich eben angefangen habe. Dann 2008 der Neubau. Das schwarze Gebäude, das heute ja auch im Wiley zusammen mit der Landesgartenschau 2008 im Wiley damals eröffnet. Ja. Mhm, ja, das war dann ja quasi so Teil auch oder am Rande des Landesgartenschau-Areals, des heutigen Wiley-Parks und ist ja in einem Zug da sozusagen dann damals dann gebaut und eröffnet worden. Mhm. Dann sind wir alle zusammen sozusagen in dieses schwarze Gebäude gezogen. Weilestraße 1, ja. Dann war eben die Idee, okay, jetzt sind wir jetzt zusammen sozusagen, haben einen gemeinsamen Campus, was auch sehr schön ist. Aber man hat dann relativ schnell halt gemerkt, wir brauchen eigentlich doch noch mehr Räume, ja, wie immer, weil die Hochschule ist auch stark gewachsen. Also sozusagen das Gebäude war dann ja auch relativ schnell wieder zu klein. Dann hat man die Räume im Edison dann quasi behalten. Beziehungsweise wieder angemietet und dort jetzt keine ganze Fakultät mehr, aber eben Verwaltung und auch dann Professorenbüros und Lehrräume, also Seminarräume und so weiter dann eingerichtet. Und das hat bis heute geblieben. Also der Standort Edison Center existiert ja nach wie vor und wurde sogar ausgebaut quasi oder erweitert. Kam später der weiße Bau dazu. Der Neubau. Vorher hatte man tatsächlich dann auch noch die Stolpenstraße zeitlang wieder benutzt. Auch die war dann, als erstes mal ausgezogen und hat man sie wieder zurück sozusagen geholt, weil man auch da wieder mehr Platz brauchte. Das ist mittlerweile jetzt Geschichte. Aber jetzt sind wir eben in dem schwarzen und dem weißen Gebäude an der Weilestraße und mittlerweile gibt es natürlich auch noch umliegend, also das Edison Center gibt es nach wie vor und gegenüber der Gebäude, gegenüber dem Parkplatz auf der anderen Seite ist ja der Founder Space und die Innovationslabore und so weiter entstanden, die auch für Lehre, aber auch für Transfer genutzt werden. Und jetzt haben mittlerweile eben noch die Standorte in Leipheim und Günzburg, also die Transferzentren. Und auch das für den Schloss in Illertissen auch Veranstaltungen statt. Also das hat sich dann schon deutlich nochmal vergrößert, was die Räumlichkeiten angeht. Und parallel dazu ist natürlich auch die Hochschule gewachsen, also nicht nur an Professorinnen und Professoren und Studenten, sondern an Studierenden, sondern eben auch ganz deutlich, was die Themenvielfalt oder die Aufgaben und auch die Fachgebiete angeht. Ja, also einer überwiegend Lehreinrichtung, wie die Hochschulen ja oder damals noch Fachhochschulen am Anfang waren. Das war auch eigentlich noch so, als ich angefangen habe, jetzt vor 16 Jahren, aber dann begann eigentlich schon diese Transformation, dass eben die Fachhochschulen aufgewertet wurden, auch im Rahmen des Bologna-Prozesses. dass wir Bachelor- und Masterabschlüsse dann hatten oder haben, dass wir stärker Forschung, Eigenforschung auch betreiben, dass wir auch Transfer betreiben und dann auch jetzt seit ganz kurzem ja eben auch tatsächlich eine Art von eigenständigem Promotionsrecht auch jetzt bekommen haben. Mhm. Also der Weg von einer, sagen wir, eher lehrorientierten Einrichtung hin zu einer wirklichen Hochschule mit allen Facetten, also Forschung und Transfer, der hat damals begonnen und der ist sicherlich noch nicht ganz abgeschlossen, aber wenn man sich anschaut, also wenn ich jetzt zurückblicke auf die Zeit, die ich eben auch dabei sein durfte, dann ist es schon gewaltig, was sich da verändert hat, was auch dazugekommen ist, was gewachsen ist.
Ja.
Das ist schon, selbst wenn man sich die Zahlen anschaut, also aktuell etwa 85 Professorinnen und Professoren.
85 Professoren? Oh ja, wow, das ist mehr als so manche
Angestellte. Ja. Und wir haben über 4.000 Studierende, habe ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Also
wow.
Das sind es doch über 4.000. Ja. Als ich angefangen habe, vor 16 Jahren, waren es, glaube ich, um die 1.500 Studierende, allerhöchstens, wahrscheinlich sogar eher nur 1.000, sowas um den Dreh rum. Also da sieht man schon, wie in diesem Zeitraum, in den letzten zwei Jahrzehnten, sich das fast, Professorinnen und Professoren waren es damals, also in unserer Fakultät waren wir, glaube ich, 8. Also ich war von denen, die damals da waren, ich bin tatsächlich mittlerweile, was ich festgestellt habe, einer der Älteren oder auch der länger, die schon länger dabei sind und auch schon sehr vergleichsweise früh dabei waren, verglichen mit der Mehrheit der heutigen Kolleginnen und Kollegen. Damals waren wir tatsächlich 8 jetzt sind wir. Also in unserer Fakultät, in der anderen Fakultät waren es ein paar mehr. Also ich schätze mal, wir waren damals um die 20 vielleicht. Jetzt sind wir 85. Also man sieht schon, wie das insgesamt gewachsen ist.
Mhm.
Also ich würde mal sagen, so ganz grob vervierfacht seit damals.
Könnte man sagen, Erfolgsstory, wenn doch der
absolut.
Und die Studenten kommen und das Angebot einfach auch breiter wird und meine, baulich schon, glaube ich, wieder alles aus den Nähten platzt, also oder zumindest jetzt schon wieder, wenn ich das richtig verstanden gehört habe, über weitere Erweiterungen nachgedacht wird, also es läuft.
Es wird tatsächlich gerade schon noch aktuell wieder ein Erweiterungsbau errichtet, zum Beispiel. Das ist allerdings eher ein kleiner und das wird auch so in einer etwas leichtgewichtigeren Bauweise passieren oder passiert schon. Das dient zwei zusätzliche Seminarräume, aber auch Labore nochmal. Mhm. Das ist so. Also wir haben sicherlich im Moment, würde ich sagen, ist Raumknappheit vielleicht nicht immer, manchmal schon. Also ich denke, die Räume sind ausgelastet. Mit Corona und mit dem auch verstärkten Online-Angebot, das wir heute machen können, ist es ein bisschen entspannter geworden, als es vorher war. Mhm. Also vorher war es tatsächlich schon so, dass man sagte, war schon fast wieder so an der Grenze. Aber jetzt mittlerweile hat sich doch ja auch die Art und Lehre und auch die Arbeitsweise verändert, sodass es aus meiner Sicht ist zumindest im Moment nicht mehr so kritisch ist, wie es schon mal war.
Mhm. Ja. Wir sind zurück hier bei der Plattform mit dem Thema 30 Jahre Hochschule in Neu-Ulm und meinem Studiogast online zugeschaltet, genau genommen Professor Dr. Philipp Brune. Herr Brune, jetzt haben wir schon ein bisschen über eigentlich die Erfolgsstory, möchte ich fast auch sagen, der Hochschule Ulm und wie das Ganze doch über die 30 Jahre gewachsen ist, gesprochen. Jetzt interessiert mich nochmal so ein bisschen die Spezifika im Detail. Jetzt haben Sie ja in den einzelnen Ausbildungslinien auch nochmal so Sparten oder so besondere Themen und ein Thema, das hatte ich vorher angesprochen, interessiert mich auch nochmal ein bisschen, ist auch immer nebenbei eine Linie in dem IT-Kongress, der jährlich stattfindet an der Hochschule Ulm in Kooperation mit Universität und Technische Hochschule Ulm. Automotive-Bereich, der ja ein bisschen außerhalb dieses BWL und IT und Management irgendwo Lehrenbereich noch außerhalb des Gesundheitsbereichs liegt, der schon ein bisschen technischen Touch hat. Wie genau ist es ja also jetzt gekommen, dass man jetzt diesen Automotive-Bereich reinzieht? Ist es bei Ulm doch sehr Neu-Ulm sehr Automotive auch sind, weil Bedarf besteht und was grenzt jetzt also an der Stelle, wie grenzt sich das ein bisschen von dem technischen Studium dann ab?
Ja, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Hochschule Neu-Ulm ist in ihrer Kern-DNA eine wirtschaftlich orientierte Hochschule, eine betriebswirtschaftlich orientierte Hochschule. Die Fakultät, damals Betriebswirtschaft, heute heißt sie Wirtschaftswissenschaften, ist ja sozusagen die älteste und erste Fakultät der Hochschule. Informationsmanagement, also die, wo ich auch bin, kam dann dazu. schon im Informationsmanagement haben wir ja auch durchaus zumindest Informatikanteile. Ne? Jetzt vielleicht nicht Ingenieur, aber zumindest Informatikanteile. Das heißt, da hat sich das dann schon so ein bisschen verändert. Ich glaube, der entscheidende Unterschied ist der Blickwinkel auch. Also die Themen, die wir haben, sind immer letzten Endes eingeordnet in so einen Anwendungs- oder wirtschaftlichen Kontext. Also ein Studiengang wie Information Management Automotive, den Sie jetzt angesprochen haben, oder auch Information Management Unternehmenskommunikation, also Corporate Communications. Diese Studiengänge sind im Kern natürlich schon wirtschaftlich orientierte Studiengänge, beziehungsweise sie Wirtschaftsinformatik-Studiengänge, könnte man auch sagen. Also wir betrachten immer so den Dreiklang aus Technologie, Organisation und Menschen, ne? Also dieses Dreieck, das auch die Verhalten der Menschen, was ja letztendlich auch die Wirtschaftsinformatik zum Beispiel auszeichnet. Und das ist so ein bisschen überhaupt im Hinblick nicht nur auf, da gibt es also die drei Säulen und die sind irgendwie so nebeneinander, sondern die Idee her schon natürlich, dass es auch sowas gibt wie Phänomene, die und auch Sachverhalte, die eben im Wechselspiel dieser drei Säulen auch erst überhaupt betrachtet werden können. Das heißt, es sind jetzt nicht drei isolierte Themen nebeneinander, sondern natürlich immer mit dem Winkel des Zusammenspiels. Und ich glaube, das ist auch das, was auch in dem Studiengang Information Management Automotive drin ist. Das heißt, wenn wir nach Ulm blicken, an die THU, dort haben wir zum Beispiel Fahrzeugtechnik, was natürlich ein Ingenieurstudiengang ist. Das heißt, da geht es vom Kern her geht es da um Maschinenbauthemen und das dann so ein bisschen angereichert, vielleicht auch mal mit Projektmanagement oder vielleicht auch mal eine wirtschaftliche Vorlesung, aber im Großen und Ganzen geht es wirklich um die Technik des Fahrzeugs, ja, und ums Konstruieren und sozusagen Entwicklung von Fahrzeugen. Das ist bei uns nicht so. Also auch wenn es natürlich auch ums Auto geht letzten Endes oder um Fahrzeuge, generelle Mobilität, dann ist es bei uns natürlich dann eher getrieben von Anwendungsfällen, von vielleicht auch von Software im Fahrzeug. Das heißt, unsere Studierende haben durchaus auch ein paar Vorlesungen zur Fahrzeugtechnik oder wie funktioniert ein Auto, so Grundlagen, aber natürlich weder in der Breite noch in der Tiefe, wie das jetzt an einer Ingenieurschule der Fall wäre. Das heißt, das Ziel ist auch nicht, die zu Maschinenbauern oder Fahrzeugtechnikern auszubilden, sondern eben zu zu querschnittlich aufgestellten Persönlichkeiten, die eben auch, sag ich mal, diese, zum Beispiel sowas wie die Transformation der Mobilität, die wir ja heute erleben, auch sozusagen Autohersteller werden von Herstellern von Fahrzeugen zu Anbietern von Mobilitäts.
Ja, also sagen wir mal Veränderungsprozesse auch begleiten können, die vielleicht ein bisschen was über einfach auch Prozessanalyse und im Prinzip BWL basierend über Optimierung von Verfahren, Six Sigma und was es alles so gibt, wahrscheinlich einbringen können, aber nicht wirklich das Engineering im Sinne des Automotive.
Genau, also Sie würden das nicht vielleicht in dem Gesamtprozess Fahrzeugentwicklung, könnte schon sein, dass jemand sich da in diese spezialisiert, aber jetzt vielleicht nicht als Ingenieur oder als derjenige, der dann wirklich Komponenten wirft, sondern eher mit anderen Rollen. Ja. Also das ist, glaube ich, so der wesentliche Unterschied.
Mhm. Wir haben es auch schon angesprochen über die Zeit, die sind 16 Jahre von 30 dabei, über die Hälfte. Es hat sich ein bisschen was verändert. Ich habe selber mal vor noch längerer Zeit oder auch längerer Zeit wir sagen es 30 Jahren, war ich auch fertig, vor 30 Jahren im Studium. Ich habe auch noch die Zeit miterlebt, wo noch kein Beamer, noch keine Möglichkeit der Projektion bestand, wo noch die so ein Pro-Keys gab es damals, wie hießen die Dinger, diese Auflichtfolien verwendet wurden und auch die Dozenten noch an die Tafel geschrieben haben. Ich glaube, was ich hinaus will, im Lehrbetrieb, in der Methodik hat sich doch sicherlich in der Zeit viel verändert. World Wide Web ist dazu gekommen, Internet war sicherlich viel bezüglich Online-Recherche und Doing verändert hat, Handys und kleine Geräte, also kleine Endgeräte. Also in Bezug aufs Lernen, was hat sich von Anno Dazumal 1994 zu heute 2024 so im Lehrbetrieb, so in der Verfahrensweise, im Lernen dann auch verändert? Und auch ganz besonders, was ich natürlich auch noch jetzt ein ganz aktuelles Thema, ChatGPT, wo dann die Leute möglicherweise ihre Hausaufgaben schreiben lassen und nicht mehr selber machen. Also das ganze Thema würde ich mal gerne so ein bisschen diskutieren oder wissen.
Also ich denke, es hat sich Es hat sich schon stark verändert. Natürlich nicht bei jedem Kollegen in dem gleichen Ausmaß. Im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man unterscheiden, eines so ein bisschen die technologische Schiene. Was hat sich in eine Lehrtechnologie, oder so sagen wir, oder Lerntechnologien verändert? An Medien. Und das andere ist natürlich dann die didaktische Ebene. Die hochschuldidaktische Ebene, die hat sich ja auch weiterentwickelt. Ja. Klassischerweise hatte man ja auch zu meiner Zeit, aber sicherlich auch noch, als ich angefangen habe, sehr stark und heute auch noch letzten Endes, sowas wie die Frontalvorlesung, wo ein Dozent vorne steht und doziert, ja, klassische Vorlesung. Das Modell gibt es natürlich immer noch, ist ja vielleicht auch nicht in allen Fällen schlecht, aber es hat sicherlich inzwischen eine Vielzahl an anderen Lernformen und Lehrarrangements sich entwickelt. Also insbesondere im Bereich so des selbstgesteuerten Lernens, eigentlich der Erkenntnis, dass man Menschen sozusagen, dass also wenn man jetzt vorne etwas vorträgt, dass halt von dem Stoff dann irgendwie 30% nur hängen bleibt, ja, und dass das vielleicht nicht immer die effizienteste Form ist, sich Dinge anzueignen, aber natürlich auch getrieben durch die Möglichkeiten der Recherche, des Selbststudiums, auch durch das Angebot im Internet an Materialien. Also
Selbstlernprogramme.
Ja, genau, also dass man eben zu einem selbstgesteuerten Lernen kommt, dass eben auch, ich meine, in der modernen Didaktik der Dozent oder der Lehrer oder der Professor zunehmend eher als Lernbegleiter gesehen wird und nicht mehr so stark als Dozent, der einen Stoff vorgibt. Das hat sich sicherlich verändert und unterschiedlich mehr Ausmaß von so interaktiven Lernformen, projektbasiertem Lernen, forschungsorientiertem Lernen, das wir ja auch durchaus gerade an der HNU relativ auf breiten Ebene, also projektbezogen, praxisorientiert auch betreiben. Andere Formen der Prüfung gehören da sicher auch damit dazu, also sehr viel selbstständiges Arbeiten, Projekte etc. Dann das Thema, was man alles mit Videos machen kann, mit Lernvideos, mit interaktiven Dingen wie Quizzes und selbstgesteuerten Elementen, mit spielerischen Elementen. Also es gibt ja sehr viele Formen auch, sage ich mal, die technologisch jetzt möglich geworden sind. Und die, ich denke gerade an der HNU gibt es auch sehr viele Kollegen, die auch engagiert sind, da solche Dinge auch mal auszuprobieren. Also da hat sich, glaube ich, sehr viel verändert. Dann hat sich natürlich auch verändert, sozusagen der Charakter der Studiengänge. Von damals gab es nur Diplom, jetzt dann hin zu Bachelor, Master. Das fing gerade so an, das war noch nicht abgeschlossen. Also ich habe tatsächlich selber noch in den letzten Durchgängen der Diplomstudiengänge auch unterrichtet. Natürlich jetzt, also technologisch, wenn man technologisch drauf blickt, als ich anfing, gab es noch diese Tageslichtprojektoren. Ja. Also sie standen zumindest noch in jedem Raum und mir wurde auch gesagt, dass es Kollegen gibt, die sie benutzen. Ich habe sie selber nie benutzt, aber oder ganz selten mal, aber die wurden tatsächlich wohl noch benutzt. Mittlerweile sind die verschwunden. Wir haben sie ersetzt durch solche Visualizer, die eben ähnlich tun, aber eben digital, wo man aber auch dann mischen kann mit dem Rechner und so weiter. Tafeln oder Whiteboards gibt es natürlich immer noch, noch Flipcharts. Aber das sind so Medien, die halt auch eine gewisse Haptik haben, die auch eine gewisse Spontanität, Interaktivität haben, die man für bestimmte Dinge einfach braucht. Was natürlich sehr stark dann gekommen ist, ist das ganze Thema E-Learning. Also als ich kam damals, gab es noch keine E-Learning-Plattform, wurde dann aber ziemlich schnell dann aufgebaut, kam dann natürlich schnell. Heute, sage ich mal, machen wir sehr viel über die Lernplattform. Videos, Selbststudieneinheiten gibt es natürlich auch, Medienserver haben wir inzwischen. Und das hat sich natürlich auch ausgezahlt letzten Endes dann in der Corona-Zeit, dass wir da auch vorher schon relativ viel gemacht haben, weil das an vielen Stellen die Sache natürlich auch vereinfacht hat. Und bei den Kollegen, die es vielleicht vorher noch nicht so gemacht haben, gab es dann so richtig den letzten Schwung, sag ich mal. Also das hat wirklich einen ganz großen Sprung vorwärts gebracht, was die Digitalisierung oder die Veränderung eigentlich des Lernens und auch die Möglichkeit, online und hybrid und so weiter zu unterrichten, ermöglicht hat. Trotz alledem, denke ich, ist uns allen klar, dass Präsenz und Präsenzveranstaltungen auch ihr Recht haben und auch einen Sinn und auch für Lernen oft auch ein wichtiges, weil Lernen ist ja auch ein sozialer Vorgang und in dem Sinne natürlich auch gerade für bei den jüngeren Semestern, sage ich mal, die Hochschule als Lernort auch ein wichtiges Thema. Das heißt, die HNU ist wieder zurück auch zur Präsenzlehre. Natürlich nicht 100%, nicht im gleichen Maß wie früher. Aber wir haben natürlich auch wieder, sage ich mal, einen stärkeren Fuß in der Präsenzlehre. Und das ist ja auch ein bisschen unser Markenkern. Wir sind ja keine Fernhochschule oder sowas. Ja. Also das wollen wir natürlich auch nicht sein. Und ich glaube, die Mischung macht es halt an der Stelle. Mhm.
Da sind wir zurück mit der Plattform Radio Free FM mit der Hochschule Neu-Ulm zum 30-jährigen Jubiläum. Aus diesem Anlass sprechen wir heute in der Plattform mit Professor Dr. Philipp Brune. Da waren wir gerade so ein bisschen, Sie waren noch im Flow, Herr Brune, ich würde sagen, führen wir da einfach fort, da bin ich so ein bisschen mit der Musik dazwischen gefahren. Sprechen wir einfach weiter, wo Sie gerade daran waren, Gedanken auszuführen.
Genau. Wir hatten ja gerade über die Veränderung im Lehren und Lernen gesprochen, die sich sozusagen seit der Gründung, aber zumindest in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen ergeben haben und wirklich beobachtet habe und auch miterlebt und mitgestaltet habe. Und ich glaube, so der letzte Schritt ist natürlich aktuell das ganze Thema generative KI, was sicherlich ein wichtiges Thema ist, das auch in der Lehre oder dass die Lehre und Prüfungen auch verändert und verändern wird. Mhm. Wir haben ja als Hochschule durchaus den Anspruch, auch eine KI-Hochschule zu sein. Wir nähern uns dem Thema natürlich auch, also natürlich wird das auch sicher in den technischen Hochschulen eine wichtige Rolle spielen, aber wir nähern uns dem Thema natürlich wieder auch stärker von der Anwendungssicht her, der Anwendungsseite und den Möglichkeiten, die man damit hat. Und KI ist für uns natürlich ein Thema in Forschung und Transfer, das wissen Sie ja auch, das ist ja die Aufgabe des zum Beispiel des Technologietransferzentrums in Günzburg, um das ich mich auch kümmere. Ja. Und das ist auch mein Lehrgebiet. Aber daneben ist natürlich KI auch ein Element in der Lehre und verändert auch Lehre und Prüfung. Es ist, glaube ich, an uns als Professoren, das auch zu gestalten. Also ich denke, was man halt berücksichtigen muss, ist, dass bestimmte Formen der Prüfung will ich sagen, keinen Sinn mehr machen, aber eben, dass man sich immer gewahr sein muss, dass die Studierenden hier KI einsetzen werden. Ja. Und das natürlich auch tun. Also wenn ich sage, schreiben Sie einen Aufsatz dann zum Thema XY, dann wird natürlich ChatGPT sicherlich da oder andere, muss nicht ChatGPT sein, aber halt die Large Language Models werden da sicherlich eine Rolle spielen. Das heißt, das zu verbieten ist, glaube ich, nicht sinnvoll und auch nicht möglich und wollen wir auch nicht, weil aus meiner Sicht ist natürlich auch eine Kompetenz ist, diese Werkzeuge auch effizient zu nutzen, genauso wie wir auch Online-Recherche mit Suchmaschinen irgendwann mal gelernt haben vor 20 Jahren, ja, und auch das natürlich ein Prozess war, bis man damit umgehen konnte, ja, und damit eben auch sinnvolle Ergebnisse produziert hat. Und genauso ist natürlich auch die KI, vor allem die generative KI, ein Werkzeug, das man auch beherrschen sollte und muss und auch einsetzen sollte zur eigenen Produktivitätssteigerung. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, das zu verbieten, es geht aber darum, konstruktiv zu nutzen in der Lehre und auch in den Prüfungen und die Studierenden da auch systematisch heranzuführen. Das heißt, für mich natürlich, der ich jetzt ja eher in vertieften KI-Fächern unterrichte, geht es natürlich auch darum, dass die Studierenden verstehen, wie solche LLMs funktionieren und sie auch im Grunde konzeptionell verstehen. Aber für diejenigen, die sich eher von der Anwendungsseite nähern, geht es ja zum Beispiel darum, okay, wie arbeite ich effektiv damit? Wie kann ich das Prompting machen? Wie muss ich das Prompting machen, um sinnvolle Ergebnisse zu erzielen? Wie kann ich die Ergebnisse Qualität sichern? Wie kann ich sie nachträglich verbessern? Welche Anwendungsfälle gibt es? Welche Möglichkeiten habe ich zum Beispiel eben auch mit eigenen Daten dann zu arbeiten, Motive Augmented Generation zu machen oder Ähnliches? Also das ist ja durchaus auch ein Thema, was sozusagen eher von der Anwendungsseite kommt und was eben auch geübt werden will und gelernt werden will. Und das, glaube ich, ist wichtig, das auch zu vermitteln. Und das kann man auch als eine Art Querschnittskompetenz begreifen, die man auch in verschiedenen Kontexten eben vermitteln muss. Aber es heißt natürlich auch, dass das in die Bewertung auch einfließen kann. Also wenn ich jetzt nach wie vor hergehe und sage, bewerten durch eine Hausarbeit oder schreiben Sie diesen Aufsatz und mache da keine weitere inhaltliche Diskussion drüber, dann muss ich halt damit rechnen, dass das eventuell eben auch von der KI geschrieben ist. Ja? Mhm. Aber wenn ich natürlich dann sagen kann, ja, schreibt den Aufsatz, benutzt gerne KI, ja? Aber wir machen nachher eine Diskussion darüber oder eine Präsentation oder eine Prüfung oder irgendwas, damit man zumindest sieht, dass das eben, und vielleicht muss man auch sagen, okay, zeigt an, wo ihr KI eingesetzt habt und wie ihr sie eingesetzt habt, und dann sprechen wir darüber. Man muss halt schauen, dass man die Lehrformen entsprechend modifiziert, damit sie auch sozusagen dann dieser Leistung und dieser Kompetenz eben auch angemessen würdigen und auch natürlich dann ins Verhältnis setzen zum eigenen Beitrag. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Also damit umzugehen, lernen ist wichtig und wir müssen eben lernen, wie wir das auch vermitteln und wie wir auch die Nutzung vermitteln. Einschließlich natürlich auch kritischer Punkte. Also was passiert mit dem Urheberrecht? Was sind ethische Aspekte? Ja. Gibt es ein Bias in den Modellen und so weiter? Diese Dinge müssen natürlich auch erstmal bewusst gemacht und natürlich auch dann verstanden werden.
Mhm. So, kurze Frage noch, haben sich die Studenten auch irgendwie verändert? Man sagt ja immer PISA-Studie und die heutigen Studenten und Abitur ist nicht mehr so schwer wie früher, die können nicht mehr so viel und die lernen nur noch die Hälfte. Jetzt also gerade die Anfänger, merken Sie da auch einen Unterschied oder sind die Leute so gut vorgebildet, wenn sie an die Hochschule kommen oder stellen Sie da auch Veränderungen irgendwie fest? Oder?
Also ich bin kein Freund von Kulturpessimismus oder
okay, ja.
Deswegen, weil das natürlich seit es jetzt die Menschheit gibt oder zumindest seit schriftliche Aufzeichnungen gibt, Jugendschelte betrieben wird. Ja, und von daher lernt man daraus, okay, das war immer so. Also vermutlich ist das irgendwie natürlich und die Veränderung ist natürlich auch natürlich. Also ich denke, was ich beobachten kann über die 16 Jahre ist, ich glaube, das ist einfach der Sache geschuldet, die Studienanfänger sind deutlich jünger geworden.
Oh ja.
Das liegt natürlich an verkürztem Gymnasium oder G8 jetzt. Mhm. Wird das wieder zurückgedreht, dann wird man das wieder wahrscheinlich verändern. Es sind sicherlich noch andere Faktoren dabei. Also die Studienanfänger früher waren tendenziell, als ich angefangen habe, waren die tendenziell vielleicht eher 20, heute sind es ja zum Teil noch nicht mal 18, aber gerade 18. Also das merkt man schon und das ist natürlich eine Zeit, wo so auch wenige Jahre schon einen großen Unterschied machen. Das heißt, wir haben sicherlich mit gerade in den ersten Semestern sicherlich mehr noch schülerhaftes Verhalten, als vielleicht es früher war. Das ist glaube ich, so. Corona oder Covid hat sicherlich eine große Rolle gespielt, dass Studierende auch irgendwo man hört viel, dass die Menge der Probleme, was psychische Probleme und so weiter angeht, zugenommen hat. Selbstzweifel oder ähnliches. Darüber gibt es wahrscheinlich sogar Statistiken. Das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Man hört es halt. Ich denke, ich habe jetzt muss ich auch sagen, ich habe jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so viel am Anfang des Studiums unterrichtet. Ich hatte Erstsemester noch tatsächlich letztes Jahr mal, aber das sind nur so punktuelle Einsichten, weil ich jetzt überwiegend in höheren Semestern oder im Masterstudium unterrichte. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, das hat sich so ein bisschen verändert. Ich muss nicht sagen, dass es schlechter geworden ist, aber es hat sich halt verändert. Ja, es ist einfach eine Beobachtung. Um Gottes Willen will ich niemanden da irgendwie diskriminieren oder irgendwie sagen, dass es... Also ich denke, die Studierenden heute sind vielleicht ein bisschen anders, als ich angefangen habe. Was auch natürlich an dem, man muss ja so sagen, als ich angefangen habe, gerade mal so ein Smartphone, also die ganzen Effekte, Smartphone, Online, Social Media kamen ja dann eigentlich erst so richtig. Also von daher, das war eine ganz andere Generation als jetzt heute und von daher die Prägung, die Medien waren anders. Ich kann das sehr schwer, ich würde jetzt mal sagen, das sind immer noch Studierende, manche sind gut, manche sind nicht so gut, das ist halt so, ja. Die Mentalität hat sich sicher geändert. Wir sprechen über Generation Z und Generation was weiß ich. Das wird immer so sein. Okay. Aber
Herr Pommel, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Sie sehen gerade nicht unsere Studiouhr. Ich wollte nur so ein bisschen sagen, in 20 Sekunden müssen wir etwa raus. Also auf jeden Fall, glaube ich, positiv letztendlich die Dinge, was wir kurz sagen wollen, es wird irgendein Festprogramm geben, da haben Sie mir schon gesagt, da wissen Sie jetzt nicht so Bescheid, da guckt man am besten auf die Website wahrscheinlich.
Ja, also ich habe gerade nochmal auch selber auf die Website geguckt, also am 26. September wird sozusagen die offizielle Jubiläumsfeier sein, ich weiß, da steht auch noch nichts Näheres dazu, ich weiß selber auch noch nicht viel Näheres dazu, das ist auch sicherlich etwas, was noch in Arbeit ist, ansonsten sind natürlich viele der Veranstaltungen, die wir auch regelmäßig oder jedes Jahr machen, dieses Jahr unter dem Motto oder mit dem Fokus 30 Jahre Hochschule, zum Beispiel auch der IT-Kongress, über den wir sicher auch nochmal sprechen werden.
Müssen aber jetzt tatsächlich raus.
Ja, wird da so ein bisschen mit eingebettet in dieses Jubiläumsjahr. Also das, glaube ich, ist das Kennzeichen. Also dass eben auch die Veranstaltung ist.
Vielen Dank. Ich muss schon raus. Wir müssen gleich
nur weiter.
Ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Das war die Plattform heute Nachmittag.